Beim vergangenen Super Bowl im Februar waren in der Werbeunterbrechung folgende Bilder zu sehen, die ihr gleich seht. Da ist ein Cowboy oder Farmer, der einem Native American die Füße wäscht. Dort ist eine Pro-Life-Aktivistin, die einer jungen, schwangeren Frau die Füße wäscht. Da ist ein Polizist, der einem Afroamerikaner die Füße wäscht. Und es folgen noch einige andere solche Bilder, wo unterschiedlichste Menschen sich gegenseitig die Füße waschen. Diese Slideshow, die mit noch etwas Musik hinterlegt ist, endet dann mit der Aussage: Jesus didn't teach hate, he washed feet. Jesus lehrte keinen Hass, er wusch Füße. Die dahinterstehende Kampagne nahm einige Millionen Dollar in die Hand, um Menschen dazu anzuhalten, diesem Beispiel zu folgen und wie Jesus Menschen die Füße zu waschen, sie vorbehaltlos zu lieben. So schön, so gut. Doch wenn wir uns diese Geschichte angucken, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, so glaube ich, können wir entdecken, dass es Jesus um weit mehr geht als darum, seinen Jüngern ein Beispiel zu geben, dem sie danach eifern sollen. Er wäscht nicht einfach nur die Füße, damit sie es auch tun, und um sie dazu aufzufordern. Und genau diese Geschichte wollen wir uns jetzt in den kommenden Minuten anschauen, und ich lese aus Johannes 13 ab Vers 1 auszugsweise. Das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor. Beim Abendessen stand Jesus vom Tisch auf, er zog die Oberkleidung aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, da sagte dieser: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus erwiderte ihm: Was ich tue, das verstehst du nicht. Du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzt sich Petrus. Doch Jesus antwortete: Wenn ich sie dir nicht wasche, dann gehörst du nicht zu mir. Dann, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und auch meinen Kopf, sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete: Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Und ihr seid rein. Es gäbe sehr, sehr viel, was man über diesen Text sagen könnte. Doch aufgrund des Anlasses heute mit der Taufe und der wenigen Minuten, die ich deswegen auch habe, weil es sonst ein sehr langer Gottesdienst wird, möchte ich zwei Punkte mit euch etwas näher betrachten, worauf uns die Fußwaschung aufmerksam macht. Sie macht uns erstens darauf aufmerksam, was in der Taufe passiert, und sie macht uns zweitens aufmerksam darüber, was nach der Taufe passiert. Erstens, was in der Taufe passiert. Schauen wir uns die Situation nochmal an. Jesus steht vom Essen auf, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Als Petrus dann dran ist, da weigert er sich, sich von Jesus die Füße waschen zu lassen. Er fühlt sich gar nicht würdig, dass Jesus das an ihm tut. Als Jesus ihn dann doch überzeugt, ihm die Füße zu waschen, dann ist das Petrus nicht genug und er schwingt so irgendwie ein bisschen in ein anderes Extrem und sagt: Ja, dann musst du mir auch meinen Kopf und meine Hände waschen. Dann musst du mich ganz waschen, meinen ganzen Körper. Meine Füße zu waschen reicht nicht aus. Doch Jesus lehnt diesen Vorschlag von Petrus ab und sagt: Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm müssen nur noch die Füße gewaschen werden. Und Petrus und die anderen Jünger erinnert sie damit daran, dass sie bereits rein sind. Jesus erinnert die Jünger daran, dass sie schon ein Bad genommen haben. Jesus erinnert die Jünger an ihre Taufe. Und dass Petrus so empört ist, als Jesus da aufsteht und anfängt, Füße zu waschen, Das macht deutlich, dass das, was Jesus hier macht, nicht etwas ist, was zu erwarten gewesen wäre, was total normal war, was sie irgendwie bei jedem Treffen gemacht haben. Ja, es war zu der Zeit üblich, dass man Gästen, wenn sie zum Essen kamen, vorher die Füße wusch. Aufgrund des Klimas hatte man Sandalen an und brachte somit auch einiges an Staub mit ins Haus. Und vermutlich auch nicht nur das, sondern auch irgendwelche Reste von menschlichen und auch tierischen Exkrementen, die so alles auf der Straße lagen. Also es war nicht ganz so lecker. Und das, genau das, das ist eben nicht einfach nur, ja, es ist ein bisschen Staub an den Füßen. Das macht diese Aufgabe des Füßewaschens zu einer sehr, ja, unehrenhaften Aufgabe, die eigentlich, ja, die Sklaven ausführten. Und manchmal vielleicht auch noch Frauen oder Kinder. Aber es war zu der Zeit nicht angemessen, dass ein Hausherr das selbst tat. Jesus selbst war sich aber nicht zu schade, das an seinen Jüngern zu tun. Seinen Jüngern diesen Dienst zu erweisen und ihnen die Füße zu waschen. Und damit ist er nicht einfach nur ein Hausherr oder ist er auch nicht einfach nur ein Lehrer, ein Rabbi, der eben eine unehrenvolle Aufgabe übernimmt. Nein, Jesus ist der souveräne Gott selbst, der hier in die Rolle eines Dieners schlüpft. Er ist der souveräne Gott, der zeigt, dass er nicht in die Welt gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um selbst zu dienen. Jesus ist der souveräne Gott und der die Wolken, der den Himmel mit Wolken umhüllt und jetzt sein Handtuch umgürtet. Er, der die Flüsse und Meere und Seen mit Wasser füllt, gießt jetzt etwas Wasser in eine kleine Schale. Und er, der vor dem jedes Knie sich eines Tages im Himmel und auf der Erde beugen wird, begibt sich auf den Boden, kniet sich selbst hin, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Doch, als wäre das noch nicht genug, als würde er sich hiermit nicht schon genug demütigen und selbst erniedrigen, geht es noch weiter. Denn Jesus wird nicht nur zum Diener, er erniedrigt sich noch weiter, er erniedrigt sich bis auf die Stufe eines Verbrechers, als er einen Tag später am Kreuz von Golgatha stirbt. Er, der noch nie in seinem Leben, sein ganzes Leben lang, keinen einzigen Schritt auf einen falschen Weg gesetzt hat, hängt dort am Kreuz und seine Füße sind durchbohrt. Wie gesagt, erinnert Jesus seine Jünger hier daran, dass sie getauft sind. Er sagt, dass wer gebadet hat, schon rein ist, weil Jesus sich eben erniedrigt hat. Und nicht nur in seinem Handeln sich erniedrigt hat, sondern ja bis in seinen Tod hinein. Es ist nicht nur die Handlung, die in der Taufe passiert, die die Jünger rein gemacht hat, sondern das, worauf die Taufe verweist, nämlich auf den Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung. Dieser Tod am Kreuz reicht aus, damit sie ein für alle Mal durch sein Blut gereinigt werden und sich rein nennen dürfen. Und genau das dürft ihr Täuflinge jetzt auch gleich in der Taufe hier erleben. Wenn ihr hier gleich ins Becken steigt, dann dürft ihr mit Christus untertauchen, das Alte hinter euch lassen und als neue, reingewaschene Kreaturen wieder auftauchen in dieses neue Leben mit Christus. Jetzt könnte man an dieser Stelle fragen, warum Jesus zu Petrus sagt, dass er keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben kann, wenn er ihm nicht die Füße wäscht. Reicht die Taufe irgendwie doch nicht aus, dass er irgendwie noch etwas machen muss an ihm? Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt, was nach der Taufe passiert. Vor allem passiert eines, nämlich Fehltritte nach Fehltritten. Auf die Taufe folgt, wie das auch Rebecca und Max schon gesagt haben, kein vollkommenes Leben. Und das Problem ist nun nicht, dass die Taufe aber nicht ausreicht, damit die Getauften rein sein können und gewaschen sein können. Wer einmal getauft ist, der ist ein für alle Mal reingewaschen durch Jesu Blut und dem kann sein Anteil an diesem neuen Leben, das in dieser Taufe ihm zuteil wird, nicht wieder verlieren. Die Taufe muss gar nicht wiederholt werden, weil Gott seine Entscheidung, uns zu lieben und uns anzunehmen und zu vergeben, niemals bereuen wird. Wer an ihn glaubt, wer sich zu ihm bekennt und wer sich auf seinen Namen taufen lässt, dem wird Gott nimmermehr loslassen. Und doch ist die Taufe mehr als nur das. Sie ist nicht einfach nur ein Ticket zum Himmel, ein Ticket zur Ewigkeit, womit man gerettet ist und dann sicher ist. Sondern die Taufe ist der Anfang einer Beziehung im Jetzt. Der Anfang einer Beziehung, in der wir immer wieder untreu sind, in der wir immer wieder uns von Gott abwenden, ihm nicht vertrauen, nicht das tun, auch was wir vielleicht tun wollen eigentlich. Und ähnlich ist es auch bei den Jüngern. Kurze Zeit sogar, nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hat, da, als es etwas brenzlig wird und Jesus gefangen genommen wird, da laufen sie weg mit eben diesen Füßen, die Jesus ihnen gerade noch gewaschen hat. Und die Sache ist die, es macht sie nicht weniger zu Reingewaschenen. Es macht sie nicht zu weniger Jüngern von ihm. Denn Kennzeichen eines Getauften, eines Reingewaschenen ist nicht sein fehlerloses Leben, sondern Kennzeichen eines Reingewaschenen ist, dass er immer wieder, alltäglich, jeden Tag wieder zu Gott zurückkehrt, sich immer wieder neu von Jesus die Füße waschen lässt. Und diese Umkehr, die wir auch Buße nennen, was vielleicht ein etwas sperriger Begriff ist in unserer Zeit, die dürfen wir nicht als Vorleistung verstehen, als etwas, das wir dann doch irgendwie leisten müssen, um uns dann wieder Gnade zu verdienen. Nicht etwas, was Gott irgendwie damit von uns fordert, damit er uns dann Vergebung geben kann. Wir müssen die Buße, die Umkehr sehen als das, was sie ist und nicht mehr und nicht weniger. Und C.S. Lewis drückt es so aus: Die Buße ist einfach nur eine Beschreibung, wie der Weg zurück zu Gott aussieht. Wenn du Gott bittest, dich ohne Buße wieder anzunehmen, dann bittest du ihn im Grunde, er möge dich zurückkommen lassen, ohne dass du zurückkommst. Wenn du Gott bittest, dass er dich ohne Buße wieder annimmt, dann bittest du ihn im Grunde, er möge dich zurückkommen lassen zu ihm, ohne dass du zurückkommst. Als Jesus gesagt hat, wenn ich dir deine Füße nicht wasche, dann kannst du keine Gemeinschaft mit mir haben, dann gehörst du nicht zu mir, sagt er damit im Grunde nichts anderes als, wenn du nicht zu mir kommst, wenn du nicht zu mir umkehrst und um Vergebung bittest, dann wirst du sie auch nicht empfangen, dann verpasst du meine Nähe. Sind wir bereit, diesen Schritt immer wieder auf Gott zuzumachen, der dort mit offenen Armen auf uns wartet? Sind wir bereit, diesen Schritt zu gehen, auch wenn wir uns vielleicht nicht danach fühlen? Und sind wir bereit, uns immer wieder von Jesus die Füße waschen zu lassen, uns von ihm bedienen zu lassen? Ich komme jetzt langsam zum Schluss. Alles, was wir jetzt gesehen haben, das geht dem voraus, dass Jesus seine Jünger auch dazu auffordert, selber Füße zu waschen. Zuallererst ist die Fußwaschung ein Geschenk, ein Dienst an uns. Und erst dann ist die Fußwaschung ein Beispiel, dem wir folgen sollen. Und in Johannes 13 heißt es weiter, ab Vers 12. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich die Oberkleidung wieder an, legte sich an seinen Platz am Tisch und sagte zu ihnen: Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich als Herr und Lehrer euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Jesus fordert uns dazu auf, einander die Füße zu waschen, einander zu lieben. Aber wir können nicht einfach lieben, weil Jesus es vorgemacht hat. Wir können nicht einfach lieben, weil Jesus geliebt hat, sondern wir können lieben, weil Jesus uns geliebt hat. Jesus ist nicht einfach nur ein Beispiel für ein gutes Leben, dem wir nacheifern, sondern er ist Ursprung und Quelle der Liebe. Und Jesus möchte diese Welt, möchte dieser Welt durch euch Getauften und alle anderen, die ihr schon getauft seid, möchte dieser Welt dienen, indem ihr aus dieser Liebe schöpft, die in ihm ist. Und anfangen sollen wir unter uns, sollen wir bei unseren Geschwistern. Wir sollen schließlich einander lieben, nicht irgendjemanden, sondern erstmal einander. Und Jesus möchte diese gegenseitige Haltung des Dienens zuallererst in der Kirche, in seinem Leib etablieren und dann, damit sie sich dann auswirken kann auf die Welt, in der diese Kirche lebt und in der diese Kirche steht. Die Kirche soll eine Gegenkultur sein zu dem Normal, dass man niemanden über sich selbst lässt. Durch diese Gemeinschaft möchte Gott sein Reich in dieser Welt bauen und damit auch durch euch. Amen.